Von Quoret ist der berühmte Ausspruch überliefert, dass sein Wort überall Gesetz sei, wo man Salzwasser riecht oder das Rauschen der Wellen hört. In seiner Jugend eroberte und plünderte er Oldtown und verschleppte tausende Frauen auf die Iron Islands. Mit 30 besiegte er die Lords vom Trident in der Schlacht und zwang den Flusskönig Bernhard II., das Knie zu beugen und ihm seine drei jungen Söhne als Geiseln zu überlassen. 3 Jahre später tötete er die Jungen eigenhändig und schnitt ihnen die Herzen heraus, als sich der alljährliche Tribut ihres Vaters leicht verspätete. Als der trauernde Vater aus Rache in den Krieg zog, vernichteten König Quoret und seine Eisenmänner Bernhards Heer und ertränkten ihn als Opfer an den ertrunkenen Gott. Damit löschten sie das Haus Gerechtermann aus und stürzten die Flusslande in blutige Anarchie. Doch nach Quoret begann der langsame Abstieg. Die Könige, die nach Quoret die Treibholzkrone trugen, trugen dazu bei, aber auch, dass die Völker aus den grünen Landen an Stärke gewannen. Die ersten Menschen bauten eigene Langschiffe und umgaben ihre Städte mit Mauern aus Stein und ihre Siedlungen mit spießbewehrten Gräben. Zuerst stellten die Gardeners und die Hightowers die Tributzahlungen ein. Als König Theon III., Greyjoy, gegen sie in See stach, wurde er von Lord Lymond Hightower, dem Seelöwen, besiegt. Dieser führte die Leibeigenschaft in Oldtown gerade lange genug wieder ein, um seine Stadtmauern von den in der Schlacht gefangen genommenen Eisenmännern in Schwerstarbeit verstärken zu lassen. Die wachsende Macht der Westlande bedrohte die Vorherrschaft der Treibholzkönige sehr viel unmittelbarer. Die schöne Insel fiel als erste, als sich das Volk unter Gilbert Weidmann erhob, um die Herrscher von den Iron Islands zu vertreiben. Eine Generation später nahmen die Lannisters die Stadt Kais ein, als Herrock der Hurensohn in sein großes, goldumrandetes Horn stieß und die Huren der Stadt ein Ausfalltor für ihn und seine Männer öffneten. 3 Könige der Eisenmänner scheiterten nacheinander daran, die Stadt zurückzuerobern, und 2 davon fielen durch Herrocks Schwert. Für die schlimmste Erniedrigung sorgte Gerold Lannister, der König vom Stein. Gerold der Große, wie man seiner im Westen gedenkt, segelte mit einer eigenen Flotte zu den Iron Islands und nahm in einem wagemutigen Überfall 100 Geiseln. Danach hielt er sie in Casterly Rock gefangen und hängte jedes Mal einen Eisenmann, wenn seine Küsten geplündert wurden. Im darauffolgenden Jahrhundert verlor eine Reihe schwacher Könige von Arbor die Bäreninsel, Flints Finger und die meisten Enklaven der Eisenmänner an der Küste des Meeres der Abenddämmerung, bis nur noch eine Handvoll übrig geblieben war. Doch man sollte nicht dem Irrtum erliegen, die Eisenmänner hätten in jenen Jahren keine Siege errungen. Balon V., Greyjoy, genannt Kaltwind, zerstörte die schwachen Flotten des Königs des Nordens. Erich V., Harlau, eroberte die schöne Insel in seiner Jugend zurück, nur um sie im Alter wieder zu verlieren. Sein Sohn Haron erschlug Gareth, den Grimmigen von Highgarden, vor den Mauern von Oldtown. Ein 50 Jahre später nahm Joron I. Schwarzflut Gildin II. Gardener gefangen, als ihre beiden Flotten vor den Nebelinseln aufeinanderprallten. Nachdem er ihn zu Tode gefoltert hatte, ließ Joron seine Leiche in Stücke hacken und benutzte die Königsbrocken als Köder beim Angeln. In den späteren Jahren seiner Herrschaft fiel Joron mit Feuer und Stahl über den Arbor her und verschleppte angeblich jede Frau unter 30 Jahren, woraufhin er den Beinamen Jungfernfluch erhielt, unter dem er am bekanntesten ist. Doch all diese Triumphe waren nur von kurzer Dauer, und viele der Könige, die sie errangen, herrschten nicht lange. Je mehr Zeit verging, desto stärker wurden die Königreiche in den grünen Landen und desto schwächer die Iron Islands. Und im späten Zeitalter der Helden schwächte und spaltete eine weitere Krise die Eisenmänner noch mehr. Nach dem Tod König Uragons III. Graueisen, Uragon der Kahle, beriefen seine jüngeren Söhne in aller Eile ein Königsting ein, während ihr älterer Bruder Torgon noch auf dem Manda auf Plünderfahrt war. Sie glaubten, einer von ihnen würde erwählt. Zu ihrem Entsetzen entschieden sich die Kapitäne und Könige für Uragon Gutbruder von Great Week. Die erste Amtshandlung des neuen Königs war es, die Söhne des alten Königs zum Tode zu verurteilen. Dafür und für die unglaubliche Grausamkeit, die er in seiner zweijährigen Herrschaft oftmals unter Beweis stellte, ging Uragon der vierte Gutbruder als Schlechtbruder in die Geschichte ein. Als Thorgon Graueisen endlich auf die Iron Islands zurückkehrte, erklärte er das Königsting für ungültig, weil er nicht dabei gewesen war. Die Priester unterstützten ihn darin, denn sie waren Schlechtbruders Arroganz und Gottlosigkeit leid. Auf ihren Ruf erhoben sich das Volk und die großen Lords und sammelten sich unter Thorgons Banner, bis Uragons eigene Kapitäne ihn in Stücke hackten. Thorgon der Nachzügler wurde an Uragons Stelle König und herrschte 40 Jahre, ohne von einem Königsting gewählt worden zu sein. Er erwies sich als ein starker König, gerecht und weise und unparteiisch. Doch er konnte gegen den Niedergang der Iron Islands wenig ausrichten, denn während seiner Herrschaft ging das Kap der Adler an die Melestas von Seagard verloren. Thorgon hatte in seiner Jugend den ersten Hieb gegen die Einrichtung des Königstings geführt, indem er den vom Königsting gewählten König stürzte. Im Alter führte er einen zweiten, als er seinen Sohn Uragon bat, ihm beim Herrschen zu helfen. Fast 5 Jahre lang stand der Sohn dem Vater zur Seite. Als Thorgon schließlich starb, erschien es nur natürlich, dass sein erwählter Erbe ihm als Uragon der fünfte Graueisen auf dem Thron folgte. Kein Königsting wurde einberufen, und diesmal erhob sich auch kein Galon-Weißstab, um die Thronfolge anzufechten. Der letzte, tödliche Hieb gegen die Macht der versammelten Kapitäne und Könige fiel beim Tod Uragons des Fünften, der zwar lange, aber nur mittelmäßig herrschte. Der sterbende König hatte den Wunsch geäußert, dass die hohe Königswürde an seinen Großneffen Uron Graueisen weitergegeben werde, den Salzkönig von Orgmund, der als Uron Rothand bekannt war. Doch die Priester des ertrunkenen Gottes waren entschlossen, sich nicht ein drittes Mal die Macht der Königswahl aus den Händen nehmen zu lassen, und so erging der Ruf, die Kapitäne und Könige möchten sich auf Old Week zum Königsting versammeln. Hunderte kamen, darunter die Salzkönige und Felskönige der 7 größten Inseln und sogar vom letzten Licht. Doch kaum hatten sie sich versammelt, ließ Uron Rothand seine Axtkämpfer auf sie los, und Nagas Rippen färbten sich rot vom Blut. 13 Könige starben an jenem Tag, dazu ein halbes Hundert Priester und Propheten. Das war das Ende des Königstings, und Rothand herrschte danach 22 Jahre als hoher König. Ihm folgten seine Nachfahren auf dem Thron. Die wandernden heiligen Männer krönten und entthronten keine Könige mehr, wie sie es einst getan hatten. Auf Nagas Hügel auf Old Week finden sich tatsächlich die versteinerten Knochen eines riesigen Lebewesens aus dem Meer, aber ob es sich dabei wirklich um die Knochen eines Seedrachens handelt, ist umstritten. Die Rippen sind riesig, aber nicht groß genug für einen Drachen, der zu Lebzeiten Leviathane und Riesenkraken gefressen hat. In Wahrheit stellen manche sogar die Existenz von Seedrachen in Frage. Falls es solche Ungeheuer tatsächlich gibt, müssen sie in den dunkelsten Tiefen des Meeres leben, denn seit Jahrtausenden hat kein Lebender mehr eines gesehen. Die Tradition schrieb vor, dass die Treibholzkrone beim Tod ihres Trägers zerbrochen und dem Meer zurückgegeben wurde. Der Nachfolger setzte eine neue Krone aus frisch angespültem Treibholz von seiner Heimatinsel auf. So unterschied sich jede Treibholzkrone von ihren Vorgängern. Manche waren klein und schlicht, andere riesig, sperrig und prachtvoll.